Herzlich willkommen zum E-Mail Marketing Podcast, präsentiert von der Interactive One.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des E-Mail Marketing Podcasts. Folge 26, George. Ich kann es gar nicht glauben, oder?
Krass, gell? Krass. Guten Morgen, Sabrina.
Guten Morgen. Ja, also ich finde wirklich, dass die Zeit rennt und wir jetzt schon, also nach 25 aufgenommenen Folgen, jetzt heute die 26. Folge und schon langsam so zu den Profis zählen können, oder? Wir sind keine Neulinge mehr.
Das waren wir, glaube ich, vorher auch nicht, aber das wissen jetzt wahrscheinlich auch viele. Was mir eher mehr Gedanken macht, ist die Tatsache, dass wir noch ganz viele Themen haben und irgendwie es nicht ausgequatscht haben. Und also, dass man irgendwann sagt, okay, wir müssen irgendwie mal die User fragen, um neue Themen irgendwie uns zu holen oder irgendwelche Umfragen zu machen. Das haben wir ja mal vor ein paar Monaten gemacht. Da kamen ja auch interessante Ergebnisse dabei raus. Aber wir haben immer wieder Themen, die wir könnten wirklich ganz viele Folgen vollpacken und teilweise auch gar nicht so tief bearbeiten, dass wir dann wiederum die verschieben müssen in andere Folgen. Das finde ich ganz cool und es zeigt ja auch, dass das Thema E-Mail-Marketing einen ganz großen Kreis hat und ganz, ganz viele Themen mit sich bringt.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also man hätte vielleicht am Anfang gar nicht gedacht, so okay, die machen einen E-Mail-Marketing-Podcast, was will man denn da die ganze Zeit überhaupt erzählen? Haben wir uns wahrscheinlich selber am Anfang gedacht, jetzt probieren wir es mal und mal schauen, ob uns überhaupt genug einfällt. Aber genau, dem ist so, uns fällt genug ein und auch für diese Folge haben wir jetzt wieder ein Thema gefunden, worüber wir so im Detail noch nicht gesprochen haben.
Ganz kurz noch, du warst ganz skeptisch, kann ich mich noch erinnern, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben, Sabrina. Du meinst, was sollen wir denn erzählen? Wieso denn Podcast? Was denn alles? Und du siehst 26 Folgen jetzt mit der und es ist noch lange nicht ausgereift.
Noch kein Ende in Sicht. Ja, ich lasse mich ja auch oftmals eines Besseren belehren. Ich bin ja lernfähig, so ist es ja nicht.
Lieber so auch als andersrum.
Genau, eben. Also lieber, wenn ich jetzt hier euphorisch gewesen wäre und nach 10 Folgen hätten wir gemerkt, oh, ist das langweilig.
Damn.
Ja, dann wäre es auch doof. Lieber so, genau. Und deswegen zum heutigen Thema, B2B versus B2C E-Mail-Marketing. Und zwar gibt es ja da tatsächlich Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede. Deswegen haben wir uns gedacht, die wollen wir heute mal unter die Lupe nehmen. Was sind denn so die größten Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei diesen zwei verschiedenen Zielgruppen, würde ich jetzt mal primär sagen, B2B und B2C.
Vielleicht erklären wir vorher mal, was der Hintergrund ist, also was wir damit meinen, B2B und B2C, was ist der Unterschied? Also ich schicke eine Mail raus. Ich meine, ich bin Kunde. Dieser Podcast wendet sich ja vor allem an Unternehmen. An Menschen, die in Unternehmen arbeiten, die sich weiterbilden wollen, die vorankommen wollen, die das Thema E-Mail-Marketing verstehen wollen. Sie müssen nicht in einem Unternehmen sein, sie können auch Privatmenschen sein, aber diese Personen schicken wahrscheinlich E-Mails, ja, und zwar eine Newsletter höchstwahrscheinlich oder wollen das tun. Und wir meinen den Empfänger, oder Sabrina?
Genau, also bei der Bezeichnung B2B versus B2C ist ja eigentlich der Unterschied. Das eine Business-to-Business heißt, mein Kunde ist selbst ein Unternehmen oder ein Geschäftskunde, so gesagt auf Deutsch. Und Business to Client ist dann wiederum der Endverbraucher, also der dann tatsächlich konsumiert. Privatkunde meistens.
Ja, oder auch Business to Consumer kann man auch
Consumer,
sagen.
Genau.
Das ist dann der Unterschied. Also der Empfänger der Mail ist entweder eher in einer persönlichen, also privaten Konsumentenrolle gemeint, beziehungsweise er ist gemeint als Mitarbeiter in eines Unternehmens und erhält eine geschäftliche E-Mail eher. Das ist so der Unterschied. Es gibt ja eine Schnittmenge. Also ich frage jetzt einfach mal ganz blöd. Ich meine, ein Mensch, der irgendwie in der Firma sitzt, kann auch eine Mail bekommen, wo er jetzt ein neues Handy angeboten bekommt. Also so ist es ja nicht. Es überschneidet sich. Ja. Man kann auch beides sein, aber es ist eher die Sicht sozusagen der Firma, des Unternehmens, was die Mail verschickt, ob eher eben Konsumenten angesprochen werden oder eben Geschäftskunden angesprochen werden. Und das tatsächlich, es gibt Gemeinsamkeiten und es gibt Unterschiede und die wollen wir heute beleuchten.
Genau, aber dann sind wir auch schon beim ersten wichtigsten Punkt oder am ersten offensichtlichsten Unterschied, die Zielgruppe. Das ist ja bei B2B und B2C dann tatsächlich ein kleiner Unterschied. Also das eine eher an Unternehmen gerichtet, das andere eher an den Endverbraucher gerichtet. Um es mal so jetzt sehr einfach zu halten und der Übersicht halber. Genau, aber dann gehen wir doch mal auch in die E-Mail rein. Was gibt es denn da für Gemeinsamkeiten oder für Unterschiede, zum Beispiel eben auch, was den Inhalt angeht?
Also den Inhalt würde ich auf jeden Fall die Relevanz mal anmerken. Das ist ja klar, dass dann eine Mail, die eher an Geschäftskunden geht, natürlich mehr eben den Fokus auf den Inhalt halt hat. Das können eben so technische Informationen sein, irgendwelche Lösungen für geschäftliche Herausforderungen oder so Produktbeschreibungen oder sowas. Ne? Also man stellt sich vor, ich kaufe jetzt einen Drucker und wenn ich diesen Drucker eben registriert habe und wenn ich den jetzt habe zu Hause oder in der Firma und ich möchte den jetzt sozusagen anschließen und ja, einen Tag später kommt dann eine Mail, vielen Dank für die Registrierung und dann geht's ja los. Ne? Hier ist ein Handbuch gleich digital, ne? Hier sind erste Tipps für den Drucker, sowas. Also es geht wirklich um relevante Inhalte, die einen dedizierten Grund haben, die einen klaren Fokus eher haben, würde ich sagen. Und im Vergleich zu B2C, das ist dort auf jeden Fall etwas anders, oder?
Ja, also relevant sollten sie trotzdem sein.
Das stimmt.
Das hatten wir ja auch schon mal ja, beim Thema CTA oder sowas. Da geht es ja auch immer darum, dass das natürlich alles auch relevant für den Empfänger sein sollte, damit es auch Erfolg hat. Aber was die Inhalte dann auch wirklich angeht, sind es meistens, würde ich sagen, bei B2C eher Angebote, Rabatte. Also da geht es schon sehr auf den Abverkauf hin, also nicht unbedingt nur Informationen oder ja auch teilweise bei B2B sind es ja auch Fallstudien oder so, also wirklich ja rein informativ teilweise. Und beim B2C würde ich sagen, 90% der B2C Newsletter sind auch wirklich auf Abverkauf aus, also sei es jetzt Produktneuheit oder irgendeine Aktion, Sale oder sowas, wo man halt einfach dann wirklich darüber Abverkäufe generieren möchte. Das ist so der deutlichste Unterschied.
Ja, wegen der Relevanz. Werden irrelevante Mails verschickt?
Natürlich nicht. Denkst.
Genau, also man muss ja irgendeinen Sinn haben, damit man ja den Aufwand, die Kosten ja in die Hand nimmt, um eine E-Mail zu verschicken. Das heißt, es sollte ja eine gewisse Relevanz haben. Ne? Und wenn es eine Relevanz dann für den Versender ist, dass man da irgendein Ziel hat, und für den Empfänger kann es halt dann einfach weniger relevant sein. Also es muss ja nicht deckungsgleich sein. Ne? Wenn ich einen Abverkauf machen will und das ist so daneben das Angebot, das ist halt dann irrelevant. Also man sollte natürlich eben die Zielgruppe mit relevanten Inhalten, das sind, glaube ich, die zwei allerwichtigsten Punkte, über die man redet, bei einer E-Mail an sich.
Gehört es ja auch zusammen. Also die Zielgruppenanalyse ist ja das A und O, damit ich dann der Zielgruppe einen relevanten Inhalt schicken kann. Also sagen wir jetzt mal, ich schicke einer, keine Ahnung, 18-Jährigen auf einmal Sachen für Treppenlift, dann ist da einfach am Ziel vorbeigeschossen, weil irrelevanter Inhalt für die falsche Zielgruppe. Also ist einfach, passt halt nicht.
Ja.
Aber da, genau, da sind wir dann schon wieder, glaube ich, wieder bei einem anderen Thema, ne?
angekommen. Ja, also das ist ein Unterschied, richtig, aber die Gemeinsamkeit ist ja dann prinzipiell die Information. Ich meine, ich schicke ja trotzdem eine E-Mail über die Informationen für ein Angebot, ne, beispielsweise bei einem B2C-Mailing, während das vielleicht dann eben ein White Paper ist oder ein Handbuch ist bei einem B2B. Also es ist ja, beides sind ja im Grunde Informationen. Ist ja klar, das ist die Gemeinsamkeit, sonst macht ja die E-Mail keinen Sinn, aber sie unterscheiden sich dann doch, was die Art der Informationen angeht.
Ja. So, genau, so kann
wird dann anders personalisiert bei B2B und B2C?
Da würde ich jetzt sagen, ist eine große Gemeinsamkeit, die Personalisierung. Also, dass man da schon einfach auch schaut, dass die Zielgruppe sehr gut bekannt ist und du möglichst viele Daten deines Empfängers natürlich nutzt, um ihn auch so persönlich wie möglich ansprechen zu können. Das ist sowohl bei B2B als auch bei B2C sehr wichtig.
Ja, und bei beiden, wir hatten das ja schon mal bei der letzten oder vorletzten Folge, glaube ich, wo es ja um das Thema auch, was sind die wichtigsten Merkmale von einer erfolgreichen E-Mail oder irgendwie sowas in der Art, wo wir gesagt haben, dass die Personalisierung auch nicht übertrieben werden soll. Ne? Ich glaube, es ging um die Betreffzeilen vor allem, dass man jetzt auch gerade nicht immer Herr Meier, ne? Und genauso wie Peter, beides klingt nicht gut, beides kommt nicht gut rüber, wenn man es übertreibt. Deswegen gezielt, vorsichtig es einzusetzen, macht auf jeden Fall Sinn. Würde ich auch als Gemeinsamkeit gehen. Natürlich ist die Tonalität eine andere, ne? Bei beiden, was jetzt die Personalisierung angeht. Ja, aber prinzipiell ist es eine Gemeinsamkeit.
Du hast es ja gerade eigentlich in deinem Beispiel schon genannt. Also ich würde jetzt sagen, Beim B2C ist es vielleicht öfters mal der Peter, also tatsächlich der Vorname und mit du. Und beim B2B vielleicht dann doch eher der Herr Meier und sie und vielleicht ein bisschen förmlicher. Das würde ich jetzt mal sagen, ist innerhalb der Personalisierung ein Unterschied und eben auch hinsichtlich der ganzen Sprache und des Tons, die du auch dann deinen kompletten Newsletter dementsprechend auch anpassen solltest, wenn du natürlich dein Unternehmen per Sie dann auch immer nach außen kommunizierst, dann sollte der Newsletter auch den Empfänger siezen. Und wenn du eher locker bist im B2C-Bereich zum Beispiel und den Empfänger gerne duzt, dann kann das alles auch mit du dann aufgebaut werden und ein bisschen lockerer gestaltet werden.
Gibt es wirklich Unternehmen, die noch auf die Sie-Kultur bestehen?
Bestimmt. Also nicht nur bestimmt, ja, die gibt's. Ich glaube sogar Richtung Versicherungen, die sind da auch noch sehr konventionell oder ja.
Konservativ. Ich kann mir vorstellen, auch so Vermögensverwaltungskram, ne, dass dann eher so seniorigeren Zielgruppe, dann eher so 50, 60, 70 plus, dass man da eher irgendwie Schweiz ist so für mich so das Verstaubte, so die Ecke, ne, dass man diese Zielgruppe dann so im Blick hat. Ich frage mich gerade, weil du sagst Tonalitätssprache, ob denn ich jetzt als Privatperson wirklich privat eine E-Mail anders schreibe vom Ton her und dann an ein Unternehmen privat anders schreibe. Und das tue ich tatsächlich. Ne? Also ist ja klar, ich meine, ich kenne im Unternehmen vielleicht den Ansprechpartner nicht. Ich sieht's dann eher, bevor ich duze. Na, ich muss allgemeiner formulieren. Ich muss klar und schnell zu meinem Inhalt kommen. Es ist halt einfach so. Während einfach privat ist halt tatsächlich viel Lockeres. Ja. Also Sprache und Ton ist auf jeden Fall unterschiedlich und ist mit Vorsicht zu genießen, je nachdem, was für eine Zielgruppe man halt auch hat.
Genau. Und natürlich wäre es irgendwie auch komisch, wenn ich sage, hallo Herr Meier, hast du Lust? Also es passt ja einfach nicht zusammen. Muss man ja auch einfach schauen, dass es halt...
Passiert leider viel zu oft, ne?
Ja. Aber dann ein bisschen, ja, glaube ich nicht so, dass man da auch eine Seriosität dahinter sieht, sondern das wirkt etwas unprofessionell, finde ich einfach. Also ich persönlich würde mich da komisch oder nicht so dabei angesprochen fühlen. Ja. Genau, also Personalisierung, Sprache und Ton sollten zusammenpassen und ich würde auch sagen, was ganz wichtig ist, aber was auch eine Gemeinsamkeit eher ist, ist diese Mobile Optimization, die ist ja also heutzutage nicht mehr wegzudenken, oder?
Ja, die gilt ja eigentlich für jeden. Das ist vollkommen egal, ob B2B oder B2C. Genau. Man hat, also ich habe auch meine Business-Mails und meine Privat-Mails auf mehreren Endgeräten. Das heißt, es ist dann völlig wurscht. Ne? Eine E-Mail unterscheidet dann nicht, sollte nicht unterscheiden und ich sollte die auf jedem Endgerät eigentlich ordentlich anschauen können. Das ist, glaube ich, selbsterklärend und sollte jetzt auch nicht unbedingt näher behandelt werden, weil ich gehe mal davon aus, dass das jeder weiß und jedes größere Tool schon eigentlich von Haus aus kann. Ne? Das ist dann viel optimiert auch automatisch die Seite, genau. Wenn du schon bei dem Inhalt bist, jetzt was den CTA angeht, ist es dann, gibt es da auch B2B, B2C irgendwelche Unterschiede?
Also ich würde wenn dann sagen, natürlich, wo der CTA hinführt, ist meistens ein großer Unterschied und dementsprechend muss er vielleicht auch anders formuliert sein. Mhm. Also beim einen ist dann eher jetzt Rabatt sichern im B2C-Bereich vielleicht sehr gang und gäbe. Und beim B2B-Bereich jetzt eher sowas wie jetzt informieren oder Fallstudie downloaden, Expertentipps holen. Also die Formulierung des CTAs ist, denke ich, eine andere. Hm. Optisch würde ich aber sagen, gibt es keinen Unterschied. Also die sollten einfach beide ansprechend auffällig, was wir in der letzten Folge ja auch hatten.
Ja, genau, wo es so konkret um den CTA ging, ganz genau. Mhm. Ich denke, AB-Testing ist auch so ein Punkt, den man im Grunde für beide Bereiche annehmen kann, ob jetzt B2B oder B2C, beide sollte man testen. Vielleicht kann man sogar sagen, dass beim B2C eventuell mehr Datenmaterial zur Verfügung steht, weil vielleicht doch tendenziell geschäftliche Verteiler oder Bestandskunden immer im geschäftlichen Fokus geringere Datenmengen, sage ich mal, haben, ne, die Newsletter geringer sind, aber natürlich dann umso wichtiger sind, ist klar. Aber testen sollte man eigentlich überall und zu gucken, wie es einfach funktioniert.
Auf jeden Fall, kann man schon so sagen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Datenschutz, hatten wir das Thema schon? Gibt es da Unterschiede?
Hatten wir nicht. Ich würde sagen, eher nicht. Ich würde sagen, eine Werbeeinwilligung wird in beiden Gebieten gebraucht, ja, ob es jetzt geschäftlich oder privat ist. Man sollte eine gültige Werbeeinwilligung haben. Klar, Stichwort Double Opt-in natürlich ist in Deutschland State of the Art, würde ich sagen. Und das sollte sowohl ein Geschäftskunde als auch ein Privatkunde haben, ein Double Opt-in. Und deswegen würde ich mal sagen, dass es eher eine Gemeinsamkeit ist.
Also es gibt ja noch diese Möglichkeit, dass bei einer bestehenden Geschäftsbeziehung automatisch dann quasi eine Einwilligung vorliegt. Das ist, würde ich jetzt aber auch sagen, sowohl bei B2C als auch bei B2B der Fall, oder? Weil, also wenn ich als B2C, als Endverbraucher schon mal in einem Online-Shop eingekauft habe, dann dürfen Sie mich ja weiterhin mit Informationen per E-Mail kontaktieren, ohne dass ich jetzt dafür extra eine Einwilligung gegeben habe.
Ja, wobei immer mehr Anbieter trotzdem dazu tendieren, sich das separate Double Opt-in trotzdem einzuholen.
Ja.
Ja, genau, zur Sicherheit, ist ja klar. Und deswegen macht das am Ende keinen Unterschied, zumal natürlich ab dann auch die gesamte Kommunikation, ob es jetzt der sichtbare Widerruf ist oder eine Abmeldemöglichkeit ist oder der Umgang mit den Daten, ist ja für alle im Grunde gleich.
Das dann sowieso.
Deswegen würde ich sagen, ist es eher eine Gemeinsamkeit, als ein Unterschied.
Ja, ein Unterschied, der mir jetzt auch noch einfällt, ist ja auch noch so, weil wir es gerade über Online-Shops haben, so ein B2C-Kaufzyklus ist ja tendenziell doch deutlich kürzer als so ein B2B-Kaufzyklus, würde ich jetzt mal sagen.
Würde ich auch sagen, das ist dann eher ein Unterschied,
was
das den Kaufzyklus angeht, was die Frequenz angeht, ganz genau. Man richtet sich oft auf wirklich einen längeren Lead-Prozess ein, von wirklich dem Generieren des Leads, vom Bearbeiten des Leads, Stichwort Lead-Nurturing, eben Aufbau einer langfristigen Geschäftsbeziehung. Das kann dauern. Das kann teilweise Jahre dauern, das kann Monate dauern. Ich meine, das wissen wir ja selber als B2B-Anbieter, ne, der mit Geschäftskunden zu tun hat, bis dann ein Lead generiert ist und bis der dann mal ein Kaufinteresse signalisiert hat. Ne, kommt darauf an, was man wieder tut, was man ihm an Infos schickt, wie man ihn natürlich dann beackert und ihn mit Content befüllt und so weiter. Und das ist dann eher mehr Impulskauf im B2C-Bereich. Ne? Es geht halt eher um jetzt, ne? Vor allem auch noch, ich meine, du kannst halt schwer im B2B-Bereich mit Verknappung, ne? Jetzt nur noch 10 Verträge, du musst jetzt innerhalb von 24 Stunden abschließen, das ist schwierig, das nimmt einem auch eher weniger Leute, nehmen einem das ab, aber im B2C eigentlich gang und gäbe, ne? Dass man das verknappt, dass man eine Zeit verkürzt, dass man unter Druck setzt, ne? Und so weiter. Ein Gutschein, mit Gutscheinen arbeitet und so weiter. Und das basiert eher auf einem Impulskauf. Deswegen ist das wirklich auch eher ein Unterschied, würde ich auch sagen.
Was ja auch, was ich jetzt auch so merke bei uns in der Praxis, dass die B2C Newsletter dann doch sehr stark eben auf diese Abverkäufe aus sind und in dem Sinn auch so ein bisschen die Erfolgsmessung unterschiedlich ist. Also die Erfolgsmessung zwar die gleichen KPIs hat, aber auf was mehr Wert gelegt wird, ist manchmal im B2C-Bereich, finde ich, zählt hauptsächlich nur noch die Conversion Rate. Also Öffnungsrate, Klickrate ist so, ja, schön, aber Hauptsache Conversion. Und da würde ich jetzt sagen, Erfolgsmessung ist sowohl beim B2B als auch beim B2C-Newsletter das A und O, weil ohne Erfolgsmessung, würde ich fast sagen, braucht man kein E-Mail-Marketing zu machen. Aber die Konzentration liegt bei anderen KPIs.
Ja, vielleicht sogar, dass man sagt, die KPIs sind ähnlich. Das ist eher dann eine Gemeinsamkeit. Ja. Ich meine, eine E-Mail hat halt dann die KPIs, die sie halt hat. Ich meine, viel mehr gibt es da nicht. Aber die Betrachtung und die Zielsetzung ist natürlich unterschiedlich bei beiden, ne? Wie du vorhin gesagt hast. Also es ist jetzt Illusion anzunehmen, dass wenn man jetzt irgendein White Paper hat und der Kunde downloadet den, dass er dann 2 Stunden später irgendwas dann bestellt, ja, bei mir. Das ist Illusion, das heißt, es ist einfach, Stichwort Pull-Marketing beispielsweise, ist es dann halt einfach ein langfristiger Prozess und dann ist halt jetzt, dass der die Mail geöffnet hat und vielleicht auch dann jetzt durch so Tools auch, ne, Marketing-Hubs, beispielsweise wie HubSpot oder sowas, dass man dann halt auch natürlich die Customer Lifetime auch betrachten kann und sagen kann, pass auf, er hat dort geklickt, er hat sich das runtergeladen, er hat in 12 Newslettern mal was geöffnet oder sowas, das eher so dieses Langfristige wieder betrachten. im Fokus steht, ja, dass man das eher im Blick hat, ist ja klar. Und dann bei dem anderen halt einfach, wie du sagst, ne, alles klar. Es gingen 700.000 raus, ja, 130.000 haben geöffnet, nur 5.000 haben geklickt. Ich hatte 13 Sales, war nicht so erfolgreich, die Kampagne. Punkt. Mhm. Ne? Wir konzentrieren uns auf die nächste. Also es ist halt dann so. Ja. Die Zielsetzung ist einfach eine andere, richtig. Aber die KPIs sind halt so, wie sie sind im E-Mail-Marketing, nur dass sie halt dann im B2B langfristiger betrachtet werden.
Ja, genau. Richtig, ja? Also nicht gleich auf diese Sale, Sale, Sale und nur das zählt, sondern eben, wie du schon sagst, eher die langfristige Kundenbindung, Aufbau einer Kundenbeziehung. Und das muss dann auch wieder separat gemessen werden. Also klar, wir schauen uns die Öffnungen und die Klicks an und vielleicht auch noch die Abmelderate. Das ist ja auch mal ganz interessant. Aber alles, was so hinten raus dann passiert auf der Landingpage, das ist dann auch nochmal ein bisschen unterschiedlich von den Betrachtungen her.
Ja, genau.
Ja, die meisten Sachen kann man auch automatisieren. Stichwort Automatisierung. Gibt es generell da Unterschiede oder Gemeinsamkeiten oder würdest du sagen, es ist überhaupt gar nicht so wichtig?
Also ich würde sagen, die Automatisierung ist sehr wichtig geworden. Ja, also inzwischen ist es ja klar, dass man viele Punkte, viele Elemente aus dem E-Mail-Marketing automatisieren kann. Das spart einfach Zeit und Ressourcen. Mhm. Das ist klar. Man kann eben tatsächlich irgendwie mit Daten umzugehen, die zu selektieren, die irgendwo hin und her zu schieben, die vorzubereiten. Das sind ja ultra komplizierte Workflows. Ne? Das kann man alles automatisieren, viel effizienter gestalten. Es gibt natürlich im Grunde inzwischen, wenn man jetzt wirklich von professionellen Tools redet, auf allen Ebenen eines E-Mail-Marketing-Prozesses, überhaupt eines Newsletter, einer Wertschöpfungskette eines Newsletters, Möglichkeiten der Automatisierung. Sei es jetzt, was die Personalisierung angeht, die Selektierung angeht, wie gesagt, das Datenhandling angeht. Ne? Verschiebe mir den in Topf Reagierer, wenn er einmal geöffnet hat, ne? Wenn er 12-mal nicht reagiert hat, lösche ihn aus der Datenbank, keine Ahnung. Ne? Also das, was Lead Nurturing an sich angeht, das Ergänzen von Informationen angeht oder das Nachverfolgen auch, ne? Vor allem Öffner, Klicks, Conversions, ne, wie geht man damit um, die Kampagne zu analysieren, die E-Mail-Strategie anzupassen, die Skalierung. Also ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Punkte, die man automatisieren kann oder zumindest teilautomatisieren kann, je nachdem, was für Tools haben. Und auch da sind natürlich die Ziele halt bei B2B und B2C etwas anders vielleicht. Aber die Instrumente der Automatisierung sind natürlich die gleichen. Das ist ja klar. Ich meine, es gibt jetzt kein B2B-Tool oder ein B2C-E-Mail-Tool. Dem Tool ist es egal, wer die Empfänger sind, ob es eher Konsumenten sind oder eher eben Geschäftskunden sind. Das ist vollkommen egal. Und somit sind auch die Instrumente immer vorhanden. Und ich glaube, die sind so mächtig und das ist auch so viel, dass es vielleicht sogar Sinn macht, daraus eine eigene Folge zu machen, auf Wunsch vielleicht von den Zuhörern hin.
Ja, klar.
Das kann also man sich wirklich überlegen.
Das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein sehr umfangreiches Thema und auch im Zeitalter der KI vielleicht auch interessant. Vielleicht kann man da ja auch mal irgendwie eine Kombi draus machen. Genau, also wenn ihr Interesse habt, weitere Informationen zum Thema Automatisierung auch zu bekommen oder darüber vielleicht eine eigene Folge hören wollt, dann schreibt uns vielleicht einfach an podcast@interactive-one.de. Da freuen wir uns immer, von euch zu hören und eure Meinung zu hören und auch gerne jederzeit Fragen zu beantworten. Ansonsten, genau, würde es wahrscheinlich jetzt auch wirklich hier die Zeit sprengen von unserer aktuellen Folge, wenn wir jetzt da noch näher drauf eingehen. Mir fällt jetzt im ersten Step auch nichts ein, was wir vergessen hätten, was so wichtige Gemeinsamkeiten oder Unterschiede sind. Ich glaube, wir haben da jetzt schon ziemlich viel gefunden. Oder hast du noch was zu ergänzen?
Nö. Ich habe nichts mehr zu ergänzen, Sabrina, außer dass es Staffelende ist. Ne?
Tatsächlich.
Und das,
ja. Aber wir kommen wieder.
Ja, we'll come back. Ja, vor allem, weil du vorhin gesagt hast zum Thema Automatisierung. Prinzipiell freuen wir uns immer über Themenvorschläge, auch was jetzt die dritte Staffel angeht, die dann bald kommt.
Im Herbst peilen
wir das jetzt an. Die dritte Staffel.
Wir sind in der dritten Staffel.
Wir sind in der dritten Staffel, ich fasse es nicht, wir kommen in die vierte Staffel. Vierte Staffel E-Mail-Marketing-Podcast, sehr gut. Hat sich jetzt nur verkürzt angefühlt, weil wir natürlich parallel den Lead-Gen-Podcast jetzt noch gemacht haben. Genau, richtig. War sie ein bisschen kürzer. Aber ansonsten kommen wir in die vierte Staffel jetzt in den letzten Monaten in diesem Jahr. Und da freuen wir uns auch über neue Themen oder über Vorschläge für Gäste. Beispielsweise schickt uns das eben auch gerne an podcast@interactive-one.de. Freuen wir uns.
Ja, so machen wir es. Und dann nehmen wir uns jetzt wieder eine kreative Schaffenspause und melden uns dann ja mit neuen Ideen, neuen Themen und neuen Gästen wieder zurück in der neuen Staffel, vierte Staffel dann.
Genau, ich habe schon ein Mittagessen rausgeschickt, Sabine, ein Podcast-Retro-Mittagessen. Dort machen wir uns mal Gedanken über die Themen und über die Vorgehensweise in der vierten Staffel.
Sehr gut. Wenn der Bauch gefüllt ist, dann bin ich deutlich kreativer als mit knurrendem Magen.
Geht mir auch so.
Super, freue ich mich. Und ja, also wir haben es jetzt schon mal erwähnt, podcast@interactive-one.de. Wir würden uns sehr freuen über Anregungen, Wünsche, Kritik natürlich auch. Willkommen. Wir wollen uns ja stetig verbessern. Und dann freuen wir uns einfach, wenn ihr uns weiterhin fleißig abonniert, am Ball bleibt und nach unserer Pause dann wieder zuhört. Und jetzt habt ihr auch natürlich auch die Zeit, alle alten Folgen nochmal zu hören und welche euch am besten gefallen hat. Könnt ihr uns auch gerne mal schreiben. So, das war's für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Das hat Spaß gemacht. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Doch, macht jedes Mal Spaß. Auf jeden Fall. Sonst würden wir es ja nicht machen.
Ja.
Okay, dann wünschen wir noch einen erfolgreichen Tag heute. Gute Woche und bis bald, sagen wir es mal.
Bis demnächst.
Jo.
Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.
Das war eine Folge aus dem E-Mail-Marketing-Podcast, präsentiert von der Interactive One GmbH, deinem kompetenten Partner rund um das Thema E-Mail.